Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits, herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 2. Juli 2012, heute mit folgenden Themen. Artenschutz statt Jagdgesetz, die Schweiz an der Tagung der Internationalen Walfangkommission. Und was lange währt, wird endlich gut. Hartmut Haas, Geschäftsleiter vom Haus der Religionen, ist unser Kopf der Woche. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Zuerst die Nachrichten heute von und mit Matthias Strasser.
Spanien ist Fußball-Europameister. Der Titelverteidiger bezwang im Finalspiel der Europameisterschaft von gestern Abend Italien mit 4:0. Spanien ist damit das erste Land, dem eine Titelverteidigung an der Europameisterschaft gelingt. Zusammen mit dem Weltmeistertitel aus dem Jahre 2010 ist es bereits der dritte große Titel in Folge. Das Finalspiel sei das Spiel um die Kirsche auf der Torte. Und am Ende sei sogar noch Sahne obendrauf gekommen, kommentierte der spanische Verteidiger Sergio Ramos den deutlichen und diskussionslosen Sieg. In Syrien werden offenbar Waffen aus Schweizer Beständen verwendet. Dies haben Recherchen der Sonntagszeitung ergeben. Bei den Waffen soll es sich um Handgranaten zweier Schweizer Typen handeln. Diese wurden offenbar vom bundeseigenen Rüstungskonzern RUAG produziert. Ein Sprecher der RUAG bestätigte gegenüber der Sonntagszeitung, dass die Granaten aussehen wie die in der Schweiz produzierten. Das für Waffenexporte zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft SECO prüft nun, wie die Waffen nach Syrien kommen konnten. Die Schweiz exportiert seit 1998 keine Waffen mehr nach Syrien. Mexiko hat einen neuen Präsidenten. Ersten Berichten zufolge heißt der neue mexikanische Präsident Peña Nieto. Der 45-Jährige gehört der Partei der institutionalisierten Revolution, PRI, an. Peña hatte nach den ersten amtlichen Auszählungen knapp 38% der Stimmen erhalten. Zudem soll die PRI auch eine Mehrheit in den beiden Kammern des mexikanischen Parlaments erreicht haben. Der amtierende Präsident Felipe Calderón durfte nach einer 12-jährigen Amtszeit nicht mehr kandidieren. Das sieht die Verfassung vor. Seine Nachfolgekandidatin Josefina Vázquez Mota erreichte nur gerade 23% der Stimmen. Die Gotthard-Eisenbahnlinie ist repariert. Wie die SBB in einer Mitteilung schreiben, fahren ab heute Nachmittag wieder Güterzüge durch den Gotthard-Eisenbahntunnel. Ab morgen Dienstag soll der Betrieb im Personenverkehr wieder aufgenommen werden. Die Strecke war zwischen Erstfeld und Göschenen seit knapp einem Monat gesperrt, weil es am 5. Juni zu einem Felssturz bei Gurtnellen gekommen war. Wegen der Sperrung kam es zu erheblichen Behinderungen im Zugverkehr Richtung Tessin und Italien. Wir kommen zum Wetter. Gegen Abend sind vermehrt Aufhellungen möglich, die Temperatur um 20 Grad. Im Wochenverlauf kommt es zu einer langsamen Wetterbesserung. Am Dienstagmorgen ist es teilweise bewölkt. Am Mittwoch dann sonniges Wetter mit einigen Gewittern gegen Abend. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. In Panama City hat heute die Walfangkonferenz begonnen. Die jährliche Konferenz der Internationalen Walfangkommission. Diese Kommission regelt die Jagd auf die größten Säugetiere unseres Planeten. Grundsätzlich ist diese Jagd verboten, doch es gibt Ausnahmen und dort kommt die Walfangkommission ins Spiel. Sie bestimmt, welche indigenen Völker ein Anrecht darauf haben, Wale zu jagen, und sie bestimmt, wie viele Wale zu sogenannten wissenschaftlichen Zwecken gejagt werden dürfen. Mit dabei ist auch die offizielle Schweiz. Michael Spar hat mit Regula Kennel vom Bundesamt für Veterinärwesen gesprochen. Er wollte von ihr wissen, was macht ein Binnenland wie die Schweiz an einer Konferenz, bei der es in erster Linie um Meeressäuger geht?
Die Schweiz setzt sich dafür ein, dass diese Walfangkommission Entscheide fällt, die auf wissenschaftlicher Basis beruhen. Es geht ja meistens darum, diese Fanggebiete einzuschränken oder die Fangquoten festzulegen, um den exzessiven Walfang zu schützen. Und die Schweiz schickt jeweils Vertreter an diese internationale Walfangkommission, die eben diese wissenschaftlichen Grundlagen mitdiskutieren können und bietet sich vor allem als Partner an für vermittelnde Rollen zwischen diesen Mitgliederstaaten, wenn sich die Parteien etwa verhärten.
Seit 1948 wird der Walfang international geregelt. Seit Mitte der 80er Jahre gibt es ein Walfangmoratorium. Das heißt, der Walfang ist verboten. Nur indigene Völker des Nordens dürfen für ihr persönliches Überleben Wale fangen. Zudem darf Walfang für sogenannt wissenschaftliche Zwecke betrieben werden. Letzteres betreibt vor allem Japan in einem großen Maß und wird dafür immer wieder heftig kritisiert. Island und Norwegen gehen noch weiter, sie halten sich nicht an die internationalen Jagdgesetze und betreiben nach wie vor Walfang. Für Regula Kennel vom Bundesamt für Veterinärwesen ist klar, es besteht Handlungsbedarf. Die internationale Gemeinschaft muss ihre Sichtweise überdenken.
Bis heute ist dieses Walfanggesetz ein Jagdgesetz und es geht nicht um ein Artenschutzgesetz. Also das sind die Knackpunkte im Moment. Und die Schweiz wird sich dafür einsetzen, dass die Walschutzgebiete ausgeweitet werden, wenn es wissenschaftlich begründet ist. Und sie wird auch sich dafür einsetzen, dass auch diese kleineren Walarten, also Narwal, Beluga, große Tümmler, in den Kompetenzbereich der IWC fallen sollten. Diese sind heute nicht eingeschlossen.
Das Bundesamt für Veterinärwesen hat einen Vertreter an die Jahrestagung der Internationalen Walfangkommission geschickt. Zudem ist ein Vertreter des Departements für Auswärtige Angelegenheiten in Panama dabei. Ursula Kennel vom Bundesamt für Veterinärwesen ist in ständigem Kontakt mit den beiden offiziellen Vertretern der Schweiz. Die Vorgespräche scheinen laut ihnen eher harzig zu verlaufen.
So wie es aussieht, wird es eine sehr schwierige Tagung werden. Es sind natürlich wirtschaftliche Aspekte, die auch hier eine Rolle spielen. Man ist sehr zurückhaltend, was die Ergebnisse bringen könnte.
Trotz dem bald 30-jährigen Verbot des kommerziellen Walfangs sind zahlreiche Walarten gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht. Die größte Bedrohung ist nicht mehr der Walfang, sondern andere vom Mensch verursachte Umwelteinflüsse. Es könnte also sehr sinnvoll sein, wenn sich die Internationale Walfangkommission in Zukunft vermehrt auf den Artenschutz und nicht mehr bloß auf die Jagdkontrolle konzentriert. Gleichzeitig bedeutet dies aber nicht, dass das Jagdverbot gelockert werden darf.
Rabe Info 95,6.
Von der Idee bis zur Umsetzung sind nicht weniger als 12 Jahre vergangen. Nun wird das Haus der Religionen Dialog der Kulturen definitiv gebaut. Vergangene Woche war der Spatenstich am Europaplatz in Ausserholligen. Eine etablierte Berner Institution ist das Haus der Religionen ja schon länger, bis jetzt aber fehlt ihnen noch eine definitive Bleibe. 3-mal sind sie bereits umgezogen, lange war unklar, ob das Projekt überhaupt finanziert werden kann. Schlussendlich aber sind die rund 10 Millionen Franken zusammengekommen, 2014 soll es eröffnet werden. Das ist unter anderem auch dem langen Atem von Hartmut Haas zu verdanken, Geschäftsleiter vom Verein Haus der Religionen. Der evangelische Pfarrer hat das Projekt seit Beginn vorangetrieben. Hartmut Haas ist heute unser Kopf der Woche. Hartmut Haas, sage und schreibe, 12 Jahre hat es gedauert. Nun ist das definitive Haus der Religionen, Dialog der Kulturen, wird erbaut am Europaplatz in Ausserholligen. Sie sind seit 10 Jahren als Geschäftsführer des Vereins mit dabei, verfolgen diese Idee dieses Hauses. Es hat immer wieder den Standort gewechselt. Nun wird es einen definitiven Platz finden. Was ist das für ein Gefühl, 10 Jahre lang ein Projekt zu verfolgen und jetzt ist es auf der Zielgeraden?
Ja, zunächst ist ja die Frage, ob 10 oder 12 Jahre eine lange Zeit ist für solch ein Vorhaben. Wenn ich auf den Münsterturm schaue, sehe ich, der ist immer noch nicht fertig. Da ist man immer noch am Bauen und das geht schon ein paar Jahrhunderte. Wir haben innerhalb der 10 Jahre nicht nur an einem physischen Haus gebaut, sondern wir haben 10 Jahre lang die Arbeit der Inhalte getan und wir haben hier 10 Jahre eben auch Steine aufeinander getragen, die man nicht sieht, in einer virtuellen Art. Und ich glaube, insofern ist es zwar ein wichtiger Schritt, den wir jetzt erreicht haben, dass wirklich die Spaten den Boden berühren, um ein richtiges Haus aus Steinen zu bauen. Aber wesentlicher ist, dass wir seit 10, 12 Jahren diese Arbeit tun, die später auch in dem Haus der Religionen am Europaplatz geschehen soll.
Das Haus birgt ja eben Raum und auch Raum für Austausch für mehrere Religionen, für Aleviten, Buddhisten, Christen, Hindus und Muslime. Warum ist das wichtig, dass es ein solches Haus überhaupt gibt oder so einen Platz gibt?
Wichtig ist es auch deshalb, weil noch 3 andere Gruppen hinzukommen, die jüdische Gemeinde, die Sikhs, die Bahai und vor allem die ganze Öffentlichkeit, die ebenfalls eingeladen ist, an diesem Dialog teilzunehmen. Und so ist das Haus der Religionen ein Sinnbild für das, was in unserer Zeit nötig ist, dass wir uns in unserer Verschiedenheit kennenlernen und dass wir fähig werden, uns in einer Weise zu begegnen, die geprägt ist vom Verständnis des anderen und ein gemeinsames Miteinander in einem globalen Dorf wie Bern ermöglicht.
Bekommt es jetzt noch eine zusätzliche Bedeutung, weil in den letzten Jahren die Konflikte, die Intoleranz zwischen den religiösen Gemeinschaften wieder am Zunehmen ist?
Ja, ist sie am Zunehmen. Die ganze Geschichte Europas ist ja geprägt von den großen Konflikten, die die Konfessionen, die christlichen Konfessionen miteinander hatten. Und wenn ich an das 20. Jahrhundert denke, dann ist es ein Jahrhundert der Gewalt, der Kriege, die letztlich auch in der Ausschließung bestimmter Religionen mit ihrer Ursache hat. Denken Sie nur an die Shoah, den Holocaust, aber auch an die Balkankriege, die ebenfalls mit religiösem, christlich-religiösem Wahn vor allem auch begründet worden sind. Insofern, ja, klar, die vielen offenen Fragen im Umgang der Religionen miteinander prägen unsere Arbeit mit. Wir versuchen eine Antwort zu geben auf die Zuwanderung einerseits. Menschen anderer Religionen, anderen Glaubens sind hier bei uns angekommen. Aber es hat Gruppen wie die jüdische Gemeinde, die schon lange bei uns ist. Und auch hier fehlt an vielen Stellen das Verständnis füreinander. Und das alles zu befördern, das ist unsere Aufgabe und unser Ziel.
Warum braucht es ein solches Haus in der Schweiz, wo ja es immer mehr Atheisten gibt, immer mehr Leute, die keiner Religion angehören?
Zunächst braucht es ein solches Haus, weil es ja mit dem System der Schweiz selbst zu tun hat. Die Schweiz als direkte Demokratie macht es für einzelne Gruppen, für Minderheitengruppen sehr schwer, beinahe unmöglich, zu eigenen würdigen religiösen Räumen zu kommen, weil in einer Volksabstimmung immer eine Minderheitengruppe überstimmt wird. Und dieses gemeinsame Projekt hat es nun ermöglicht, dass sowohl eine Moschee als auch ein Hindu-Tempel, als auch ein alevitisches Zentrum, als auch ein buddhistisches Zentrum und sogar noch eine Kirche, die letztlich auch von einer Migrationskirche mitgenutzt wird, entstehen kann. Also ist hier eine Antwort gefunden auf ein Schweizer Grundproblem, das mit dem demokratischen Selbstverständnis zu tun hat.
Hartmut Haas, Sie sind seit langer Zeit in Bern, sind aber im Schwarzwald aufgewachsen, im süddeutschen Raum. Sie sind 1949 geboren, kurz nach dem Krieg, wurden dann evangelische Pfarrer. Hat das irgendetwas damit zu tun, dass Sie diesen Beruf gewählt haben?
Ja, schon, wobei Lebenswege auch viele Zufälle in sich bergen. Also keiner, denke ich, wählt aus ganz freien Stücken seinen Weg selber. Ich bin meinen Weg gegangen mit den Fügungen, die sich innerhalb meines Lebens ergeben haben. Und natürlich hängt auch mein Engagement heute mit den Erfahrungen oder mit dem, was mir erzählt worden ist, in der Zeit der Shoah zusammen. Und ist für mich nicht weiter verwunderlich, dass die Aussöhnung zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen ein prägendes Grundmuster geworden ist.
Sie sind Nach Ihrer Ausbildung sind Sie in ein Kinderheim gegangen nach Ramallah, also in den besetzten Palästinensergebieten, mit Ihrer Frau und Ihren Kindern, haben dort in einem Heim für behinderte Kinder gearbeitet. Warum?
Nun, es ist einfach eine Berufung, ein Ruf meiner Kirche gewesen, meiner Herrnhuterkirche, die gesagt hat, ich solle da zusammen mit meiner Frau, mit meiner Familie diese Behindertenarbeit weiterführen. Und wir haben diesen Auftrag angenommen. Und so erschrocken wir waren über den Holocaust, über die Geschichte der Shoah, die wir als Deutsche mitzuverantworten hatten, wurden uns dann in der Zeit in Palästina die Augen auch dafür geöffnet, dass heute Menschen palästinensischer Herkunft Unrecht angetan worden ist durch die Ereignisse der Geschichte, aber auch durch die Siedlungspolitik des Staates Israel. Und wir hätten uns gerne einseitiger für die Palästinenser engagiert, aber das Wissen um die Shoah, den Holocaust, hat dann immer dazu geführt, dass wir gesagt haben, da muss man tiefer gehen, da muss man weiter denken, da muss man die Zusammenhänge sehen und da muss man einen Dialog führen zwischen Palästinensern und Israelis, aber auch zwischen Juden, Christen und Muslimen. Da muss man einen Dialog führen zwischen den Menschen, die im Nahen Osten leben und hier in Europa und letztlich auch einen Dialog führen mit Menschen, die in Amerika oder in anderen Teilen der Welt dieses Geschick mit sich tragen.
Die Religion hat sehr schöne Seiten, hat sehr gute Seiten, aber gerade in diesem Konflikt zeigt sie auch ihre negativen Seiten. Sie sorgt für sehr viel Leid. Haben Sie nie an Ihrer Religion, an der Religion gezweifelt in der Zeit in Ramallah?
Wer nicht zweifelt, kann nicht glauben. Also Zweifel gehören zum Leben, gehören auch zum Leben eines frommen Menschen. Wer das von sich sagt, der zweifle nicht. Den kann man letztlich auch nicht ganz ernst nehmen. Die Welt besteht aus vielen Fragen und auf diese vielen Fragen kann man Antworten finden, aber eigentlich findet man Antworten nur, wenn man auch danach sucht. Und das Suchen hängt sehr stark damit zusammen, dass man weiß, die Lösung liegt nicht einfach offen vor einem, sondern man muss den Weg gehen und finden. So, also haben wir je gezweifelt, wenn man in der Region von Jerusalem lebt, dann wird man schon auch ein bisschen irre an den Religiösen. Das kann man wahrhaftig sagen. Und das wird auch jeder bestätigen, der die Region um Jerusalem kennt. Das ist so religiös aufgeladen, dass das ohne Fanatismus und ohne das Gefühl, da muss man eigentlich davonlaufen, gar nicht geht. Umgekehrt erlebt man auch dort die ganze Schönheit des religiösen Miteinanders, gerade auch in dieser verrückten Konstellation. Man erlebt die Nähe von Juden, Christen, Muslime auf einem einzigen Gelände, auf einem einzigen Platz, in einer einzigen Kirche. Man hört die Geräusche der Juden, der Christen, der Muslime und das alles ist ein Ausdruck dieser Welt und insofern ist auch Jerusalem ein großes Sinnbild dafür, dass ein Miteinander zwischen allen möglich ist.
Sie engagieren sich heute im interreligiösen Dialog. Inwiefern haben dort auch die Erfahrungen in Ramallah dazu beigetragen oder helfen Ihnen heute bei dieser Arbeit?
Das Lernen aus dem jüdischen Geschick in Europa und die Begegnung mit dem Geschick der Palästinenser hat eigentlich gesagt, wenn wir verantwortlich mit der Geschichte umgehen, müssen wir an den Ursachen der Konflikte arbeiten. Und diese Ursachen, die gehen viel tiefer als dahin, dass jetzt jemand irgendeinen Stein nimmt und wirft oder dass ein Siedler ein Haus baut, sondern das hat sehr viel zu tun mit den Verwerfungsgeschichten der Kulturen und Religionen der vergangenen Jahrhunderte. Das braucht einen langen Atem, das braucht sehr viel Zeit, um die Gräben zuzuschütten. Und das wissen eigentlich die Schweizer auch allerbestens. Noch längst sind die Konflikte zwischen der Weltschweiz und der deutschen Schweiz oder zwischen Zürich, Bern und Basel nicht alle gelöst. Zwischen der katholischen Schweiz und der reformierten Schweiz, das sind viele Fragen weiter offen. Und insofern geht es darum, auch in den tiefen Gräben der Geschichte unterwegs zu sein und Brücken zu bauen, damit ein Miteinander möglich wird.
Diese Brücken wollen Sie eben auch mit dem Haus der Religionen, Dialog der Kulturen bauen. Es gibt Gebetsräume, Aufenthaltsräume. Was wird es Neues geben mit dem neuen Haus?
Also was sich vor allem verändert, ist eben, dass eine sehr große Nähe zwischen den Religionen selber entsteht. Die Religionen, die wirklich mit eigenen Räumen vor Ort sein werden, die werden sich tagtäglich begegnen. Und natürlich werden auch Menschen, die uns besuchen im Bereich Dialog, sehr viel miterleben können von dem, was gerade Alltag der Religionen ist. Und dazu gehört Essen, Trinken, miteinander lachen, vielleicht auch miteinander weinen, wenn irgendwo ein Trauerfall ansteht. Und diese unmittelbare Nähe, das wird die Stärke des Hauses der Religionen sein, wo dann eben dann auch das ganze Veranstaltungskonzept hineingebaut ist, was wir bisher hier an diesen Räumen an der Laubeckstraße führen, wo man immer organisieren, immer planen, immer Konzept erstellen muss, damit es funktioniert. Später lebt man zusammen und das ist die große Chance. Und zu diesem Zusammenleben ist eben die Bevölkerung mit eingeladen.
Geplant ist, dass das Haus 2014 fertiggestellt sein soll. Damit haben Sie nach einem sehr langen Weg quasi das Ziel erreicht. Werden Sie weitermachen oder haben Sie damit Ihre Aufgabe erfüllt?
Nun, in irgendeiner Form werde ich sicher das weiter mitverfolgen, aber die Lebensschiene sieht einfach vor, dass mein Ruhestand nun ansteht, irgendwann in den nächsten paar Monaten. Und so werde ich das Projekt sicher begleiten und bin sicher, dass es auch gut kommt. Aber das Schöne und Wichtige ist ja, dass es weitergehen wird und dass junge Leute das übernehmen und weiterführen werden.
Sagt Hartmut Haas, Herrnhuter Pfarrer und Geschäftsleiter vom Haus der Religionen Dialog der Kulturen. Mehr Informationen und Hintergründe gibt's im Internet unter www.haus-der-religionen.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen wieder um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Matthias Strasser und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rald. Die wünscht einen schönen Tag. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.